Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Erfolg ist kein Glück, deinem Podcast für Zeitmanagement und Persönlichkeitsentwicklung. Und heute starten wir mit Teil 2 unserer Serie über virtuelle Assistenten. Und jetzt geht's in die Umsetzung. In dieser Folge geht's also nicht mehr um Definition oder Mindset. Das haben wir in der letzten Folge gemacht. Falls du sie nicht gehört haben solltest, hör sie dir bitte zuerst an. Denn jetzt geht's um die konkreten Schritte, mit denen du dir die richtigen Leute ins Team holst. Also, wo findest du die passenden Assistenzen? Wie erkennst du, ob der diejenige wirklich zu dir passt? Wozu machst du Probearbeit? Machst du sie überhaupt? Und welche Punkte müssen im Vertrag und bei den Rahmenbedingungen abgedeckt sein und bedacht werden? Diese Episode ist also quasi dein roter Faden von der ersten Ausschreibung bis zur unterschriebenen Vereinbarung. Und am Ende hast du eine klare Checkliste, wie du Kandidaten sichtbar machst, sauber selektierst und anschließend rechtssicher startest. Und wenn du gerade an dem Punkt stehst, die erste Aufgabe abzugeben oder dein bestehendes Team zu vergrößern, dann ist diese Folge dein Fahrplan. Strukturiert, praxistauglich und natürlich wie immer fair für beide Seiten. Also, lass uns direkt reinstarten. Wo finde ich virtuelle Assistenzen? Und hier gibt es nicht den einen goldenen Weg. Und vielmehr hast du verschiedene Möglichkeiten, jede mit eigenen Stärken und Schwächen. Und lass uns also die wichtigsten Kanäle mal Schritt für Schritt durchgehen. Nummer 1, und da sind sehr, sehr viele meiner Teilnehmer schon fündig geworden, Facebook-Gruppen. Eine überraschend einfache, aber oft unterschätzte Quelle. Es gibt verschiedene Facebook-Gruppen, die findet ihr, wenn ihr nach virtuellen Assistenzen sucht. Und sehr gerne mache ich euch auch am Ende dieser Serie einen kompletten Zettel mit allen Links und allen Unterlagen und allem drum und dran. Sagt mir also, wenn ihr das haben möchtet, dann werde ich das auf jeden Fall vorbereiten, aber nur, wenn ihr es auch nachfragt. Bei Facebook gibt es wirklich Communities, mehrere von deutschsprachigen VAs. Großer Vorteil, du findest sehr, sehr schnell Bewerber, die fließend Deutsch sprechen und die die deutsche Geschäftskultur kennen. Nachteil? Hatten wir schon im ersten Teil, deutschsprachige VAs sind meist etwas teurer, manchmal auch stark nachgefragt. Die richtig guten sind natürlich auch gut gebucht, aber man bekommt trotzdem immer wieder sehr, sehr, sehr gute virtuelle Assistenzen. Besonders spannend eben für Unternehmer, denen die Aufgaben haben, bei denen die Sprache wichtig ist, also Kundenservice, Texte, Social Media, da sind natürlich deutschsprachige Assistenzen Gold wert. Nummer 2, es gibt große Portale, Freelancer-Portale. Ganz große und bekannte Varianten sind Upwork, Fiverr, Odesk, gibt noch ein paar andere. Und Vorteil, du findest in diesen riesigen Pools weltweit Freelancer, vom Generalisten bis zum hochspezialisierten Experten. Gut an diesen Plattformen ist die Sicherheit. Die Plattform übernimmt in der Regel die Zahlungsabwicklung. Du siehst Bewertungen der Assistenzen und kannst dich an festen Prozessen orientieren. Nachteil, gute Leute sind heiß begehrt, du konkurrierst letztendlich auch mit Auftraggebern aus aller Welt dort. Trotzdem kannst du auch hier richtig gute Leute finden. Ich arbeite zum Beispiel mit einem Freelancer über Upwork zusammen und das seit, ich habe vorhin mal gerechnet, 8 Jahren. Ja, er kommt aus den Philippinen und hat inzwischen, davon zahle ich ihm nur einen sehr kleinen Teil, ein Jahreseinkommen von über $40.000 auf dieser Plattform, weil er inzwischen absoluter Experte in einem Gebiet ist. Also wieder Beweis dafür, dass dort echte Profis unterwegs sind und $40.000 Jahresgehalt auf den Philippinen. Das ist Wahnsinn. Ja, also er lebt dort inzwischen sicherlich ein extrem angenehmes Leben und wieder ein Beweis dafür, dass wir am Ende des Tages Gutes damit tun. Nummer 3, Agenturen. Es gibt spezialisierte Agenturen, sogar einige davon. Du kannst mal Google bemühen, nach virtueller Assistenzagentur suchen und wirst bestimmt 10 Einträge und mehr bekommen. Großer Vorteil, Agenturen beraten dich ein bisschen, übernehmen die Vorauswahl, bieten auch Trainings an, prüfen Qualität. Also oft hast du dort sehr große Transparenz, auch über Gehalt und Marge. Nachteil, natürlich gibt es eine Agenturprovision. Und auf Dauer kann das deutlich teurer sein als ein Direktvertrag. Mein Tipp dazu, frag immer nach, wie viel der Mitarbeiter wirklich bekommt. Seriöse Agenturen werden dir das offenlegen und so vermeidest du auch versteckte Margen und mitunter auch das Gefühl, ey, ich zahle dem viel Geld und bekomme hier das und das Ergebnis dafür. Da weißt du dann, wie viel er wirklich bekommt. Nummer 4, Jobbörsen und Communities. Es gibt auch spezialisierte Jobboards und für deutschsprachige VAs ist das zum Beispiel DMX Jobs. War mal kostenlos, inzwischen kostet es 150 € pro Anzeige. Dafür ist das aber eine Community, die sehr gezielt nach ortsunabhängigen Jobs sucht. Und für englischsprachige VAs das größte Portal der Philippinen, onlinejobs.ph. Und wenn du Generalisten suchst, die preiswert und zuverlässig sind, in der Regel aber englischsprachig, dann ist das Gold wert. Nummer 5, natürlich auch die direkte Ansprache. Du kannst selber aktiv werben. Es gibt VAs, die haben eigene Websites, die haben LinkedIn oder Xing-Profile oder bieten die Dienste über Instagram an. Such da mal nach den Leuten und so umgehst du natürlich jegliche Plattformgebühren und baust direkte Kontakte auf. Nachteil, du hast deutlich weniger Absicherung bei der Bezahlung oder Vertragsgestaltung. Das musst du dann alles selber machen, kommen wir gleich noch drauf. Denn wenn du diesen Weg gehst, dann achte auf eine saubere Vertragsgrundlage. Und sechstens, die Empfehlung untereinander. Damit ist jetzt nicht nur gemeint, dass du mal in deinem Umfeld nachfragst, hey, wer arbeitet hier schon mit VAs, wer kann mir jemanden empfehlen? Die Frage habe ich ungefähr jeden Tag in der Wissensdatenbank bei Immocation und mehrfach am Tag über Instagram und andere Kanäle von Teilnehmern, hey, hast du nicht noch eine VA, die du mir empfehlen kannst? Hier und da mache ich das mal. Oft sind meine VAs natürlich auch schon ganz gut gebucht. Aber großer Vorteil ist nicht nur diese Variante, sondern die, wenn ihr dann den ersten VA habt, denn ihr braucht nur den allerersten. Wenn ihr weitere braucht, wer sucht euch neue VAs? Natürlich der andere VA. Und deshalb müsst ihr diesen ganzen Aufwand nur ein einziges Mal betreiben. Und das finde ich, das schafft doch Motivation, es auch wirklich einmal zu tun. Vielleicht auch 2-3 Mal, bis man den richtigen gefunden hat. Aber dann seid ihr in dem VA-Spiel drin und könnt einfach weiter wachsen. Ich erinnere mich noch, wie ich mal einen VA über eine ganz, ganz simple Facebook-Anfrage gefunden habe. Also eben keine große Plattform, kein teures Inserat. Einfach nur in einer dieser Gruppen eine kurze Nachricht. Und das ist gar nicht so lange her. Ich habe ja auch immer mal wieder Bedarf an ganz neuen VAs. Und aus meiner Gruppe konnte mir niemand weiterhelfen. Wir hatten mal ganz kurzfristig eine Herausforderung im Debitorenmanagement. Die Zahlungsbereitschaft einiger Mieter hatte sich leider geändert und unsere bisherige Routine des Mahn- und Inkasso-Prozesses reichte nicht aus. Das ist stark aufgefallen, als auf den Konten das Geld weniger wurde. Ich mache immer pro Objekt auch ein eigenes Konto. Ich nenne das immer die kleinste BWA der Welt, weil entweder das Konto geht nach oben, dann läuft alles gut, oder es geht nach unten, dann weiß ich, es sind Sanierungen oder Fehler. Ja, und in diesem Fall Fehler bei mehreren Objekten. Und dann hatten wir tatsächlich Außenstände von vielen, vielen, vielen Euro. Und ich konnte das in der bisherigen Form so nicht abbilden. Wer sollte sich jetzt darum kümmern? Da hätte ich schon jemanden gefunden, aber wer macht das richtig, richtig gut? So eine richtig, in Anführungsstrichen, böse Managerin hatten wir nicht. Ja? Und die brauchte ich. So eine richtig, richtig böse Debitor-Managerin oder Debitor-Manager. Habe also die Ausschreibung gemacht, habe über Nacht über 100 Bewerbungen bekommen. Ich glaube, es waren sogar über 200. Es waren wirklich unzählig viele. Es waren so wahnsinnig viele, dass ich eigentlich überhaupt keine Auswahl mehr treffen konnte. Ich habe das selber mir angeschaut und dachte, okay, das muss ich jetzt einer VA geben, die das erstmal sortiert, strukturiert Vorgespräche führt. Aber eine ist mir dann doch ins Auge gefallen. Eine der letzten Bewerbungen, die einging. Die hatte nämlich nur 3 Zeilen. Und als Anhang etwas, da komme ich gleich drauf mit dem Anhang. Und in den 3 Zeilen hat sie geschrieben, habe 27 Jahre im Callcenter eines Inkasso-Unternehmens gearbeitet. Ich kann das lösen. Und da dachte ich, that's it. Das ist sie. Ja, habe dann den Anhang geöffnet. Und als Anhang auf so eine Bewerbung kommt relativ häufig so ein One- oder Two-Pager mit. Was können die VAs, also worauf haben die sich spezialisiert? In diesem Fall Debitorenmanagement. Und ich will ihr jetzt nicht zu nahe treten, ja, vor allem, wenn sie diesen Podcast auch hört. Ich bin ihr unendlich dankbar und sie weiß das auch. Dass ich habe ihr das sogar auch persönlich hinterher gesagt. Das Bild, was sie auf diesem One-Pager hatte, sah nicht so freundlich aus. Aber für meine Zwecke perfekt. Und vielleicht ja auch für sie einfach Marketing. Ja? Stechender Blick, kein Lächeln. Und da dachte ich, die brauche ich. Hab persönlich mit ihren kleinen Zoom vereinbart. Wir haben ein kleines Interview geführt, komme ich gleich drauf, auf Interview und wie man das am besten führt mit VAs. Und danach wusste ich, sie ist die Richtige. Wir haben zum einen eine Vergütung vereinbart, zum anderen noch eine erfolgsorientierte Vergütung, wenn sie den OP-Stand auf ein bestimmtes Level bekommt. Und innerhalb von 3 Monaten hat sie das übererfüllt. Also wir hatten weniger Außenstände, als wir sonst immer im Mittel rumgeschleppt haben, weil sie natürlich nicht nur die Ausreißer behandelt hat, sondern gleich mal alle durchtelefoniert und angeschrieben hat und sich wirklich immer bis zum Entscheider durchtelefoniert hat. Also bin ihr mega dankbar und nach 3 Monaten war das Projekt beendet. Wenn ich jetzt dafür jemanden eingestellt hätte, das vielleicht nochmal so als Workaround, als Side-Story, ja, wenn ich dafür jetzt jemanden eingestellt hätte, hätte ich mir überlegen müssen, was macht die jetzt weiter? Ja, die kann weiter die OPs machen, aber das war so ein Ausnahmefall und der ist auch seitdem nie wieder aufgetreten. Und ich hätte sie ja wieder entlassen müssen. Das wäre mir aber unangenehm gewesen bei jemandem, der jetzt im Büro bei mir arbeitet. Da habe ich ja auch eine gewisse soziale Verantwortung. Hier habe ich das Gespräch geführt, habe sie dann noch gefragt, so möchte sie dann auf Stundenbasis so ein bisschen weiterarbeiten, weil ein bisschen Pflege können die OPs ja immer gebrauchen. Und sie sagt so, nein. Also ich bin die Spezialkraft hier für die harten Fälle. Und falls ihr wieder mal so ein Problem habt, gerne wieder. Und ansonsten ist unsere Zusammenarbeit damit beendet. Sie hat sich einen Mega-Bonus verdient. Also zum Schluss, ich habe es umgerechnet, sie hat fast 100 Euro die Stunde verdient durch diesen riesen Bonus, den sie sich verdient hat. Und für mich war er jeden Cent wert. Also unterm Strich war der Effekt so viel größer als das, was ich bezahlt habe. Also absolute Empfehlung. Ja, und manchmal ist es eben genau dieser unkomplizierte Weg, der am besten funktioniert, so ein Facebook-Portal. Und dann einfach die letzte Bewerbung, die reinkam, die ins Auge gestochen ist. Also, kleines Fazit zu diesem Kapitel. Du hast mehrere Wege, um virtuelle Assistenten zu finden. Facebook-Gruppen, schnell, lokal, meist etwas teurer. Ja, Freelancer-Portale, riesig, sicher, manchmal auch stark umkämpft. Agenturen, sehr komfortabel. Mit Provision, dafür hast du aber einen gewissen Qualitätsfilter inklusive. Dann gibt es Jobbörsen, die sind relativ gezielt, aber sind so Community-getrieben. Und die direkte Ansprache, persönlich, aber dann eben auch ohne Sicherheitsnetz. Also mein Tipp, probiere verschiedene Wege aus. Ja, der perfekte VA für dich kann überall auftauchen. Also, jetzt hast du den Kandidaten gefunden. Facebook, Portale, Agenturen, egal. Aber wie findest du jetzt heraus, wer wirklich zu dir passt? Und hier entscheidet sich, ob die Zusammenarbeit ein Erfolg wird oder ob du nach wenigen Wochen frustriert von vorne anfängst. Und leider wird dieser Punkt oft übersprungen. Mit jedem Interessenten und Bewerber, den du in die enge Auswahl nimmst für dein Büro, würdest du ein Bewerbungsgespräch führen. Ja, ganz klassisch, man lädt die Leute ein, man macht ein Bewerbungsgespräch und sagt danach, ob es weitergehen kann oder eben nicht. Und bei VAs, ich höre das immer wieder, die sagen, ja, okay, wir probieren das. Ja, die kennen diejenige gar nicht. Und sagen einfach, na, das ist ein Vorschuss an Vertrauen, wird schon klappen. Und das empfehle ich eben nicht, sondern das klassische Interview. Und das kann ja online geführt werden. Und merke dir, ein Interview ist kein Monolog. Viele machen nämlich auch den Fehler, dass sie erstmal 20 Minuten lang ihr Business erklären und dein Kandidat sitzt da und nickt und nein. 80% der Zeit redet bei mir der Kandidat, 20% ich. Der Kandidat muss selber Fragen stellen. Wer keine Fragen hat, der zeigt mir sofort wenig Interesse, keine Vorbereitung, kein echtes Commitment. Denn gute Kandidaten wollen verstehen, was genau ist dein Business, welche Werte hast du, was genau erwartest du. Ich schaue mir auch den One- oder Two-Pager an, manchmal ist auch so ein Mini-Lebenslauf mit dabei, frag dann auch mal kritisch nach, warum hast du da aufgehört, für wen hast du gearbeitet, hast du Referenzen und ähnliche. Und manchmal kommen auch diese typischen Sätze, ja, da hat es mir nicht gefallen, da war der Auftraggeber komisch, hier war der Chef unfair, da waren die Kollegen gemein. Das Bauchgefühl einschalten und vielleicht auch nochmal meine Podcast-Folge zu den Lügen und wie man sie entlarvt hören, denn da kann man natürlich auch schön aussortieren. Und dann echte Beispiele verlangen. Ja, jeder kann zum Beispiel sagen, ich bin zuverlässig, aber ich habe meine absolute Lieblingsfrage für diese Interviewprozesse und die lautet, wann haben Sie zum letzten Mal Ihre Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt? Und da kommen manche ins Grübeln, manche haben überhaupt keine Idee und manche können wie aus der Pistole geschossen sofort was richtig Cooles dazu erzählen. Und das lässt ganz tief blicken für das Mindset. Also führt bitte diese Interviewprozesse. So hätte sich schon die ein oder andere negative Erfahrung mit VAs vermeiden lassen. Und damit meine ich beide Seiten. Denn beide Seiten waren ja zum Schluss nicht zufrieden. Ihr könnt auch schriftliche Vorabfragen stellen. Also bevor ihr überhaupt in das Gespräch geht, könnt ihr den Kandidaten auch ein paar Fragen schriftlich beantworten lassen. Zum Beispiel, was hat sie an meiner Anzeige angesprochen? Welche Tools haben sie bisher im Alltag genutzt? Was wäre eine Aufgabe, die sie am liebsten sofort übernehmen würden? Ich mache das ganz gerne ein bisschen andersrum. Ihr kennt das vielleicht aus meinem Buch, dort habe ich es ja auch dargestellt. Schon in der Anzeige sage ich nicht, wir sind Unternehmen X und Y, wir sind die Größten und Geilsten und suchen jemanden, der auch super geil ist und dementsprechend mit folgenden Tools umgehen kann. Melde dich, wenn du Interesse hast. So läuft das nicht. Sondern ich schreibe natürlich ganz kurz, worum es geht, Immobilienunternehmen, paar Zeilen. Und dann skizziere ich die Herausforderung, die wir haben. Wie zum Beispiel vorhin bei dem Thema Debitorenmanagement. Da sage ich ganz gezielt, wir haben diese oder jene Herausforderung. Und dann sage ich aber nicht, wir nutzen das Tool und jenes und du kannst hier zugreifen und du musst dich mit DATEV auskennen und Gott weiß was. Damit würde ich die Anfrage spitz machen. Und außerdem stelle ich mein System ja gleichzeitig als das Beste dar, was es überhaupt gibt. Und damit wird bitte gearbeitet. Das Schönste, was doch passieren kann, ist, dass ein neuer Mitarbeiter, ein VA, ins Unternehmen kommt und mehr Wert mitbringt. Das ist doch das, was wir uns von jedem Mitarbeiter wünschen. Irgendwelches andere Wissen, andere Systeme, andere Prozesse. Und wenn wir alles vorgeben, schon in der Anzeige, schneiden wir uns das letztendlich ab. Denn der VA wird natürlich immer denken, okay, das ist das, was von mir gefordert wird. Entweder ich kann das, dann biete ich das an, oder nee, ich bin das anders gewohnt, ich arbeite mit anderen Dingen und dann sprecht ihr gar nicht mit dem oder derjenigen. Und das ist schade. Denn wenn ihr das Thema offen macht, dann fragt ihr gleichzeitig nach, wie würdest du das Problem lösen? Skizziere es mir. Und dann kommen ganz oft Bewerbungen, wo dann eben so Sachen drinstehen wie, ich arbeite in der Regel so und so oder mit diesem und jenem System. Ich arbeite für 5 andere, dort lösen wir das so und so und so. Und ihr bekommt ganz, ganz häufig mega Hinweise, wie andere das machen und könnt eure Prozesse so verbessern, vereinfachen, perfektionieren, dass echter Mehrwert entsteht. Könnte ich euch mehrere Beispiele zu geben, aber wir wollen die Folge ja auch nicht überstrapazieren. Ich glaube, das Prinzip habt ihr verstanden. Ein paar Beispiele habe ich euch noch in meinem Buch gegeben. Und dann kommt der wichtigste Schritt, die Probearbeit. Warum? Weil ein Interview allein nie ausreicht. Ja, jeder kann sich im Gespräch gut verkaufen. Aber die Wahrheit zeigt sich dann in der Praxis. Wie macht man das? Probearbeit beim VA. Ich persönlich erwarte nicht, dass die unbezahlt stattfindet. Wenn ihr damit anfangt, überhaupt mit VAs, könntet ihr zum Beispiel mehrere Kandidaten auswählen mit einer kleinen Aufgabe, zum Beispiel E-Mails sortieren nach bestimmten Kriterien, kurzen Text schreiben, einfache Tabelle pflegen oder erstellen. Und ihr wählt mehrere Kandidaten aus, denen ihr die gleiche Aufgabe gebt und von vornherein aber auch schon sagt, hey, macht da höchstens eine Stunde Arbeit oder 2 Stunden oder wie viel auch immer. Und natürlich bezahlt ihr die alle. Und so könnt ihr dann die Ergebnisse vergleichen. Habt fair und transparent, seht ihr, was leistet der Einzelne und dann wirst du überrascht sein. Manche Kandidaten, die im Interview glänzen, liefern ganz schwache Ergebnisse und umgekehrt. Und so findest du deinen ersten VA. Und es spricht auch nichts dagegen, bei ganz neuen Aufgaben genauso wieder vorzugehen. Und wenn die Probearbeit erfolgreich war, dann startet die Zusammenarbeit mit quasi einer flexiblen Probezeit. Bei VAs super einfach. Mit den meisten habe ich mich darauf committed, dass sie maximal so und so viele Stunden pro Woche arbeiten. Garantiert habe ich die aber in der Regel nicht. Es gibt ganz wenige VAs, die wollen zu Beginn eine Garantie von Arbeitsstunden haben. Und das kann man auch verstehen. Klar, die richten sich ja die Zeit ein und ihr wollt ja auch nicht, dass die 20 unterschiedliche Auftragnehmer mandatieren, wenn ihr dann sagt, hey, ich habe aber damit kalkuliert, 10 Stunden pro Woche brauche ich dich und der nächste will sie auch 10, dann sind es schon 20 Stunden pro Woche weg. Und jetzt gibt es noch 18 andere, die auch noch Zeit von ihr haben wollen. Das endet im Chaos. Da braucht es eine gewisse vertragliche und auch Vertrauensbasis. Ich habe es bisher immer so lösen können, dass ich gesagt habe, lass uns erstmal mit x Stunden pro Woche anfangen. Das waren oft auch nur 1-2 Stunden pro Woche. Und dann im Dialog, ja, ich brauche noch eine Stunde mehr oder 2 oder 3 Stunden mehr. Und dann hat sich das Ganze weiter aufgebaut. Ich beschäftige virtuelle Assistenzen maximal 10 Stunden pro Woche. Das hat einen bestimmten Grund. Darauf gehe ich in einem anderen Kapitel ein. So, und dann kann derjenige sich in seiner Probezeit einfinden und du kannst jetzt erstmal prüfen, wie zuverlässig er wirklich ist. Und wenn beide Seiten zufrieden sind, dann geht ihr in den Regelbetrieb. Und falls du nicht zufrieden bist, du brauchst kein Kündigungsgespräch zu führen, du brauchst kein Mitarbeiterqualifikationsgespräch zu führen, sondern wenn du sagst, das war es halt nicht, das ist es nicht, das, was ich mir vorstelle, dann gibst du dem oder derjenigen einfach keine Arbeit mehr und löst den Vertrag auf. Ganz ohne Diskussion, ohne Kritik und ohne Gerichtsverfahren. Ich erinnere mich noch an einen Bewerber, der war im Interview absolut perfekt. Sauberer Lebenslauf, wirklich toller One-Pager, souveräne Antworten, jede Frage glänzend beantwortet und ich dachte, ich habe einen Diamanten gefunden. Und in der Probearbeit hat sich dann herausgestellt, er war super langsam und super unsicher im Umgang mit den Tools. Und ein anderer Kandidat, der wiederum total schüchtern im Gespräch war und ich dachte so, oh Mann, ob wir den brauchen, ja, der lieferte in einer Stunde ein Ergebnis, das war so überproportional besser. Ja, das war halt jemand, der war in seinen Computer verliebt. Ja, der hätte am liebsten gar nicht mit irgendjemandem gesprochen. Hat damals mir auch gesagt, er mag telefonieren nicht. Als ich ihm gesagt habe, was magst du in deinem Leben nicht? Also telefonieren. Da war aber mir ja schon ein bisschen an der grünen Seite. Und eigentlich habe ich ihn nur deshalb auch noch eine Probearbeit machen lassen und war extrem positiv überrascht. Also Lektion und wieder so ein kleiner Merksatz. Wisst ihr, habe ich gerne in meinen Folgen. Das Interview zeigt dir den Menschen. Die Probearbeit zeigt dir den Mitarbeiter. Also, kurze Zusammenfassung von Kapitel 2. Führe Interviews durch, kurz und fokussiert und lass dabei die Kandidaten reden. Achte auf Verantwortungsbewusstsein und das Beispiel aus der Praxis und am besten schriftliche Vorabfragen, um auch Motivation und Ausdruck zu testen. Und lass immer eine kleine Probearbeit machen, denn sie ist das ehrlichste Signal. So, und jetzt hast du dich für jemanden entschieden. Der nächste Schritt: ein Vertrag, der die Zusammenarbeit sauber regelt. Und an dieser Stelle machen viele Unternehmer den Fehler, gar nichts schriftlich festzuhalten. Na, wir haben uns doch mündlich geeinigt, das passt schon. Nein, das passt meistens nicht, denn Menschen sind vergesslich. Und spätestens, wenn es um Geld oder Verantwortlichkeiten geht, entstehen Missverständnisse. Was gibt es also für Verträge? Naja, wenn du über Plattformen kommst, dann läuft der Vertrag nicht zwischen dir und dem VA, sondern zwischen dir und der Plattform. Und die Plattform regelt alles mit dem Freelancer. Großer Vorteil, du hast Sicherheit bei Zahlung, bei Vertragswesen, du hast eine einfache Abwicklung. Nachteil, naja, die Gebühren und sehr eingeschränkte Flexibilität, weil jeder den gleichen Vertrag bekommt. Bei Agenturen, du hast den Vertrag mit der Agentur, dein VA ist Angestellter der Agentur oder Freelancer oder irgendwie über sie angebunden. Großer Vorteil, die Qualitätssicherung der Agentur. Du hast einen Ansprechpartner bei der Agentur, du hast transparente Abrechnung. Nachteil, Provision für die Agentur, die macht es vielleicht teurer und der direkte Kontakt kann auch eingeschränkt sein. Und dann gibt es eben den Direktvertrag. Du schließt direkt mit dem VA einen Vertrag ab. Hast maximale Flexibilität, keine Zwischenprovision. Aber Nachteil, du musst dich selber um Recht und Durchsetzbarkeit kümmern. Und Achtung, ein Vertrag mit jemandem auf den Philippinen, ist der überhaupt lokal durchsetzbar? In der Regel nein. Haben wir damit Herausforderungen? Meistens auch nein, kommen wir in der späteren Teil der Folge zu. Also kläre unbedingt, ob und wie du Mitarbeiter auch später aus einem Agentur- oder Plattformvertrag möglicherweise herauslösen kannst. Weil wenn du super mit denen zurechtkommst, irgendwann möchtest du vielleicht nicht mehr über diese Plattform geben, sondern direkt den Vertrag machen und oft ist das vorab ausgeschlossen. Also sprich das vorab an, denn manche erlauben eine spätere Übernahme und andere verbieten es wiederum strikt. Was gehört jetzt in den Vertrag? Und wenn du möchtest, musst du mir schreiben, ja, werde ich so einen Beispielvertrag auch gerne nach Abschluss der Folge in so ein Unterlagenpaket zum Download reinpacken. Du musst jetzt nicht gleich einen seitenlangen Juristenvertrag aufsetzen, aber die wichtigsten Punkte sollten immer schriftlich geregelt sein und notfalls per E-Mail. Also die Vergütung, Stundenlohn, Pauschale oder Monatsgehalt und wie viele Stunden pro Monat sind eventuell garantiert. Zeiterfassung. Mit welchem Tool wird die Zeit dokumentiert? Kommen wir später noch getrennt drauf. Umfang. Welche Stunden sind denn anrechenbar und welche vielleicht nicht? Was ist mit Pausen und Ähnlichem? Bonus oder Provision. Gerade bei vertrieblichen Aufgaben, wo VAs auch super arbeiten, sehr, sehr wichtig. Gehaltsstaffelung. Erhöhung nach 3 Monaten, nach 6 Monaten, gibt es unterschiedliche Stufen oder gibt es nichts? Zusatzleistungen. In manchen Ländern ist es total üblich, wie zum Beispiel auf den Philippinen, dass du so ein 13. Monatsgehalt zahlst. Und selbst bei den VAs wird oft erwartet, dass du so den Schnitt der Verdienste der 12 Monate im 13. nochmal oben drauflegst. Musst du nicht, aber ja, regel's im Vertrag, ob es kommt oder eben nicht. Kündigungsfrist. Ja, wenn du keine Garantie oben für Stunden gibst, brauchst du unten keine. Aber ansonsten brauchst du eine und prüfe, ob sie im Ausland überhaupt durchsetzbar ist. Währung und Gebühren, das ist mir schon mal böse aufgestoßen. Wer trägt Wechselkurs und Überweisungskosten? Ja, die erste Überweisung auf die Philippinen war teuer. Ich habe brav angekreuzt, alles trägt der Empfänger. Das war kein großer Erfolg. Das haben wir dann anders gelöst. Es gibt natürlich auch schöne Systeme und Services, mit denen du sehr günstig überweisen kannst. Zahlungsmethode und Rhythmus, dann eben Banküberweisung monatlich, 14-tägig. Und Wise ist zum Beispiel eine der Möglichkeiten, wie du auch international, wenn die über die verschiedenen Konten verfügen, sehr, sehr schön und gut zahlen kannst. Und wichtig, alles, was Geld betrifft, schriftlich fixieren. Das verhindert Diskussion. Und kommen wir nun noch zu einem Thema, wo ich liebevoll immer sage, sprecht mich dazu nicht an. Da habe ich es nicht so mit. Aber hier in der Podcast-Folge möchte ich natürlich drauf eingehen. Datenschutz. Ein super sensibles Thema ist der Datenschutz. Gerade wenn dein VA personenbezogene Daten verarbeitet, und da meine ich jetzt noch nicht einmal die Sicherheit für dich, da kommen wir am Rand aber jetzt auch vorbei, sondern da meine ich die EU und die Verordnungen, die es dazu gibt. Also ein Freelancer gilt grundsätzlich erstmal als Subunternehmer. Und mit ihnen musst du einen Auftragsverarbeitungsvertrag schließen. Im Gegensatz dazu übrigens Angestellte. Angestellte sind Mitarbeiter und ab 10 Mitarbeitern brauchst du einen Datenschutzbeauftragten, wer das noch nicht wusste. Ne? Und das ist bei Freelancern grundsätzlich nicht nötig. Weiterer Vorteil des Ganzen. Aber jetzt der Knackpunkt. Wo sitzt dein VA? Innerhalb der EU, alles völlig unproblematisch, DSGVO gilt. Außerhalb der EU, dann brauchst du in der Regel zusätzlich die EU-Standardvertragsklauseln. Die kannst du dir kostenlos bei der EU-Kommission runterladen. Ich kann sie auch in die Anlage legen für den Download. Schreib mir einfach dazu. Aber Achtung, Verträge sind dann eben nur die halbe Miete. Wirklich wichtig ist, dass du auch die technischen und organisatorischen Maßnahmen umsetzt. Zum Beispiel deine Passwörter. Es wird unumgänglich sein, dass für das ein oder andere Tool ein Passwort erforderlich ist. Und da gibt es ganz, ganz tolle Services. 2 davon nenne ich dir hier gerne. LastPass oder 1Password. Auch 2-Faktor-Authentifizierung für alle Zugänge. Und jeder bekommt eben nur das, was er für seine Aufgabe auch wirklich braucht. Und die 2-Passwort-Manager oben haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ihr Passwörter teilt, der oder diejenige das Passwort selber aber nie sieht, sondern dass es eben aus diesem Passwortmanager eingesetzt wird. Wenn ihr noch bessere Tools dafür habt, noch coolere Ideen, schreibt mir gerne und ich lasse das in den nächsten Folgen mit einfließen. Da können wir uns gerne gegenseitig auch weiterhelfen. Datenschutz ist insgesamt kein Hexenwerk, aber es ist auch wirklich nichts, was du auf die leichte Schulter nehmen darfst. Ich kenne einen Teilnehmer, der seinem VA sofort alle Hauptpasswörter gegeben hat. E-Mail, Online-Banking, Buchhaltungssoftware, alles. Und als die Zusammenarbeit nach ein paar Monaten endete, hatte der VA immer noch Zugriff auf alles. Die Story ist gut ausgegangen, es ist nichts passiert. Aber er hat mir das irgendwann erzählt, ich habe nachgefragt, so, hast du die geändert alle? Ja, nee, passiert ja nichts. Das ist brandgefährlich. Also wirklich mein Appell, nutze Tools, schaffe Strukturen und regle den Datenschutz sauber, vertraglich. Insbesondere der Zugang zu Dropbox, OneDrive, was auch immer ihr nutzt dort. Ja, das ist mega sensibel. Gott sei Dank kann man so jemanden dann auch relativ schnell in Einstellungen wieder rauswerfen, ihm also Rechte entziehen. Weil die Bedenken sind gar nicht, dass jetzt jemand deine Konten leerräumt. Oft geht das ja auch gar nicht. Meine Bedenken wären eher, dass Daten gelöscht werden. Noch nie passiert und ich glaube auch nicht, dass einer aus meinem Umfeld da irgendwie diese ja, Ideen dazu hätte, das zu tun, aber denkbar wäre es. Und insofern, da musst du dich vorbewahren, dafür musst du gerüstet sein. Ich persönlich benutze Dropbox, auch da könnten wir jetzt eine eigene Datenschutzsache rausmachen. Ich benutze Dropbox und Dropbox Business, und das Schöne an Dropbox Business ist, dass alles wieder herstellbar ist. Tatsächlich hatte ich eine Mitarbeiterin, keine VA, eine Mitarbeiterin, als ich noch mehr Mitarbeiter hatte im Büro. Und kriegte irgendwann im wöchentlichen Report den Hinweis per E-Mail, 1468 Dateien gelöscht. Und das ist unüblich. Ich gucke da schon so mit einem Auge drüber über diese Reports, weil sie eben auch an unsere Mailadresse kommen und ich auch immer die Ausnutzung und sowas im Blick habe. Und in diesem Fall dachte ich so, das kann ja nicht sein. Habe mir dann auf Einzeldateien das angeguckt, was ist da gelöscht worden. Und das waren schon sehr, sehr wichtige Dinge. Und dann habe ich natürlich auch gesehen, wer das gelöscht hat. Habe die Mitarbeiterin dann gefragt, was ist da los? Und sie so, ich habe nichts gelöscht, auf gar keinen Fall. So, wir haben dann drüber gesprochen. Und sie hatte die Idee, sich komplette Ordner, die Unterordner hatten, auf ihren PC, auf ihr Mac, auf ihren iMac rüberzuziehen, um sie dort zu bearbeiten. Um nicht immer in die Dropbox zu gehen, sondern sich die auf Desktop zu ziehen, weil sie eben sehr lange darin arbeiten wollte. Hat aber dabei nicht bedacht, dass sie die dadurch verschiebt. Und da sie die Rechte hatte, dort zu arbeiten, auch Sachen neu anzulegen und zu löschen, konnte sie quasi diesen ganzen Dateistamm verschieben. Ein Klick in Dropbox Business rückgängig machen und das Ganze war für mich erledigt. Sie brauchte es noch nicht einmal zurückzuschieben. Aber Gott sei Dank, macht euch da über sowas vorab Gedanken drüber. Also Fazit zu diesem kleinen Kapitel 3. Klarer Vertrag bringt Sicherheiten für beide Seiten. Er sorgt dafür, dass Erwartungen eindeutig sind, regelt Geldfragen transparent und er schützt dich beim Thema Datenschutz. Und ohne Vertrag bist du im Blindflug und das kann teuer und vor allem emotional ungünstig werden. Und in der nächsten Episode, nächste Woche, da gehen wir auf den Bereich ein. Wie führst du virtuelle Mitarbeiter im Alltag? Wir sprechen über Teamcalls, One-on-One-Gespräche, wir sprechen über Zeiterfassungstools und wie du Vertrauen aufbaust, ohne in dein Mikromanagement zu verfallen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr gerne mit jemandem, der gerade darüber nachdenkt, Aufgaben abzugeben oder sein Team zu erweitern oder wo du denkst, das sollte derjenige tun. Und falls du noch keine 5 Sterne gegeben hast, mach das jetzt gerne im Anschluss. Und schreib mir Anregungen für die weiteren VA-Folgen. Was soll noch zusätzlich bedacht werden? Worauf soll ich noch weiter eingehen? Der Name dieses Podcasts lautet Erfolg ist kein Glück. Aber denk auch immer daran, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.